Was tun eigentlich Menschen alles, um Lob, Anerkennung und Annahme zu bekommen? Wir sind ja auf der Ostersuche nach Annahme, ist heute das Thema. Und was macht man da alles dafür? Es fängt ja schon in der Kindheit an. Was tut man da nicht alles für das Lob der Mama? Oder das Lob vom Lehrer, wenn man ein bisschen älter ist. Ja, da streckt man sich dann richtig an, um dann so ein, ja, irgendwie ein Lob zu bekommen. Oder langere Arbeitszeiten nimmt man eigentlich auch gern in Kauf, ja, um die Anerkennung beim Chef zu erhalten. Hartes Training durchziehen für das Lob vom Trainer. Vielleicht manche Sachen Verrücktes tun, um eine gewisse Annahme bei den Freunden zu bekommen. Und vor allem nichts Falsches tun, um sich die Annahme der Schwiegermutter nicht zu verspielen. Ja. Sich angenommen zu fühlen, ist ein wichtiges Gefühl, auch gerade bei den Jüngeren. Da erschrecke ich ja manchmal fast schon, ja, was man denn alles macht auf den Social Medias. Ist es ja fast schon die Hauptmotivation Nummer eins, dieses kleine Daumen hoch zu erlangen, diesen Like zu bekommen. Da stehen sie dann lebensgefährlich an irgendwelchen Klippen, ja, machen schöne Bilder, manchmal springen sie sogar runter. Manche Frauen zeigen Haut, manchmal auch viel zu viel, nur um so ein blödes kleines Like zu bekommen. Um dass die Leute sagen, ja, toll. Ja. Manche werden auch brutal oder fies. Hauptsache die Quote stimmt und man kann es schön aufnehmen. Gibt es ja alles, bis dahin, dass manche sogar zu Mördern werden. Ja. Nur um Anerkennung zu bekommen, auch wenn es nur das letzte Mal war. Und dann merkt man, wie brisant dieses Thema ist. Und manchmal hat man das Gefühl, dass vielleicht gerade die jüngere Generation, die vielleicht die Werte Gottes immer weniger vor Augen haben, sich noch mehr danach, fast schon zwanghaft danach sehnen, anerkannt zu werden und Likes zu bekommen. Hauptsache, egal was wir machen, Hauptsache, ich bin irgendwie angenommen. Okay, aber das ist kein neues Phänomen. Ja? Kennen wir auch, Anerkennung und Annahme braucht grundsätzlich auch jeder Mensch. Das ist erstmal auch nichts Schlimmes. Ja? Das ist ein Grundbedürfnis von vielen Menschen, je nachdem, was für eine Persönlichkeit man hat, mal mehr, mal weniger. Die Frage ist nur, zu welchem Preis und von wem bekomme ich sie? Und was passiert, wenn ich sie dann bekomme oder was passiert mit mir, wenn ich sie nicht bekomme? Und das sind viel wichtigere Fragen. Es gibt ein schönes, positives Beispiel in der Bibel. Die steht in Lukas 19. Ich lese mal vor. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Adams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Tja, Pech gehabt. Klein war der Zachäus. Er war ein kleiner Mann, so steht es in dem Text auch drin. Aber das war nicht sein Hauptproblem. Sein Name war Zachäus. Und ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Das heißt eigentlich der Gerechte oder der Reine. Und vielleicht haben sie in Jericho so manch einer seinen Wortwitz darüber gemacht, der Herr rein und das schmutzige Geld. Um das zu verstehen, muss man einfach auch wissen, was war denn ein Zolleinnehmer damals? Zolleinnehmer war nicht wie heute jemand, der am Zoll steht und einfach einen Beamtenstatus hat, praktisch unabhängig von irgendjemand, nur dem Staat mehr, welcher gehorsam kriegt, seinen festen Lohn und Gutes. Nee, früher war das so, dass die Zolleinnehmer waren Unternehmer, freiberuflich. Ja, die konnten bei den Römern eine Lizenz erwerben und mit diesem hatten sie dann Recht, an einer Stadttor irgendwo zu sitzen und von den Leuten Zölle zu bekommen. Das war ihr Auftrag von der Besatzungsmacht den Römern. Und immer wenn die Leute dann reinkamen, konnte er sagen, das kostet so viel, das kostet so viel. Und es war natürlich für manche schon mal ziemlich ärgerlich. Man hat eh damals, so wie heute wahrscheinlich, ja, einfach nicht so viel Geld. Ja, und jetzt musste man dann auch noch Zoll bezahlen. Das war schon mal das Erste, was ärgerlich ist, dass man dieser Besatzungsmacht Zoll abgeben musste. Und jetzt war aber der Zöllner ja ein Unternehmer. Das heißt, er hatte eine Lizenz erworben und jetzt konnte er auf den Zoll noch seinen Lohn draufschlagen. Und da merkt man schon, das ist ja richtig cool. Und da war der Zachäus richtig, richtig gut drin. Er war nämlich Oberzöllner und er hat sich da so richtig eine schöne goldene Nase verdient. Vielleicht eine kleine Nase, aber eine goldene Nase. Und so war er wirklich eine Schlüsselperson in Jericho. Wenn vielleicht keine gute, aber er war eine Schlüsselperson. Und wenn damals die Menschen irgendwie was Wüstes zu jemandem sagen wollten, dann hat man ja gesagt, hey du Mafia-Boss. Sondern hat man gesagt, du Zöllner, du Oberzöllner. Dann war die Beleidigung richtig fies. Und jeder hat sie verachtet. Und zum Teil haben sie sich auch selber verachtet, weil sie natürlich zum Teil auch ein sehr schlechtes Gewissen hatte. Jesus tat es interessanterweise irgendwie nicht. Er mochte diese Mafiosis, er mochte diese Zöllner, das kommt immer wieder in ganz vielen Texten im Neuen Testament deutlich raus. Und genau das wird in dieser Geschichte auch verdeutlicht, nämlich, dass es eine erlösende Annahme von Jesus gibt für diesen Zachäus. Und vielleicht bist du heute auch da und sagst, boah, so eine Annahme, nicht vom Nachbar, nicht von der Schwiegermutter, ja, nicht von irgendeinem guten Kumpel, sondern eine Annahme von Gott persönlich, von Jesus Christus selber, der sagt, hey, ich nehme dich an. Vielleicht ist das was, was für dich auch interessant wäre heute Morgen. Und drei Dinge musst du dazu tun. Du musst auf den Baum klettern. Du musst irgendwie an der Menge vorbeikommen. Und du musst diesen Jesus nach Hause bringen. Das sind die drei Dinge, die du tun musst. Guck mal beim ersten Mal zu. Das erste ist, du musst auf einen Baum klettern. Da heißt es in Vers 3 und 4, und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, so ein bisschen ein untersetzter Kastanienbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus mochte also diesen Jesus sehen. Er, der kleine Zachäus, ja, früher war er wahrscheinlich eh nicht so groß, ja, und dann war er eben noch ein Stück kürzer, und warum er ihn sehen will, ist nicht ganz deutlich. Wahrscheinlich, weil man über Jesus gesprochen hat. Man hat mitbekommen, hey, der hat geheilt. Und da will man vielleicht diesen wichtigen Mann vielleicht auch einfach mal sehen. Und er wollte es nicht verpassen. Vielleicht steckt er aber auch mehr dahinter. Vielleicht hat er sich auch gedacht, Mensch, irgendwie sehne ich mich nach mehr. Ich bin vielleicht reich. Aber das Wesentliche fehlt mir. Ich suche einen Tiefgang in meinem Leben. Ich suche vielleicht wieder Verbindung zu Gott. Weil ich glaube, das vermisste er sicherlich, wenn er so ein Hallodri war. Aber wir wissen es nicht. Es steht nur drin, dass Zachäus diesen Jesus sehen wollte. Also er geht auf die Straße, zu seinem üppigen Haus, geht auf die Straße, aber er hat keine Chance, zu Jesus zu kommen. Halb Jericho ist er unterwegs und will den Kerl sehen. Und weil er so klein war und eben auch nicht beliebt, ja, hat man ihm immer überall den Weg versperrt und keiner hat ihn irgendwie durchgelassen. Aber seine Neugier, seine Sehnsucht ist so hoch, dass er eine Idee hat. Ding! Er weiß genau, wo Jesus irgendwo vorbeikommen muss und klettert auf einen Baum, diesen Maulbeerfeigenbaum. Bisschen untersetzt, dicker Stamm, so kleine Früchtchen haben die, wie so Himbeeren, bloß länglich gezogen, muss man sich vorstellen. Irgendwo, und er hat vor allem große Blätter. Und da klettert der Zachäus hoch. Und da müssen wir mal auf die Stopptaste drücken. Freeze. Der Zachäus, wieso klettert der auf den Baum? Man muss sich das nochmal so richtig vergegenwärtigen. Ich liebe ja solche Texte immer, da geht man so drüber. Vielleicht hat der eine oder andere die Geschichte schon 100.000 Mal im Kindergottesdienst irgendwie gehört, gesehen oder was weiß ich was, im Fernsehen schon 300 Mal. Aber wenn man da mal kurz... Der Zachäus sitzt da auf dem Baum. Wer war er? Er war einer der reichsten Leute von Jericho. Also der hatte nicht irgendwie so Klamotten wie ich an, sag ich jetzt mal, ja. der hatte da Seide, der hatte fallende Gewänder, keine Ahnung, ja, der war richtig schicker. Er war nicht beliebt in der Stadt und trotzdem hatte er natürlich einen Status zu verlieren. Hallo? Big, rich man in Jericho? Und jetzt einfach dieser reiche Mann sitzt jetzt auf einem Baum. Damals wie heute sitzen auf Bäumen eher Affen oder Kinder. Ja? Aber keine reichen Leute. Müssen Sie sich vorstellen, wie wenn unser Bürgermeister irgendwo auf einem Baum sitzen würde. Ja? Würden wir auch alle denken, kann man machen, muss man aber nicht. Ja? Und so war ihm bei dem Zachäus auch. Er klettert auf einen Baum, was eben normalerweise kein Erwachsener macht. Und es ist ihm aber irgendwie egal. Er lässt sein Ansehen einfach mal hinter sich und er zahlt damit eigentlich einen enorm hohen Preis für so einen Kerl. Den Preis der Lächerlichkeit. Er wird zum Gespött, wenn man ihn sieht. Was denken die Leute? Und im Letzten eigentlich setzt er eigentlich sehr viel aufs Spiel, nur damit er Jesus überhaupt sehen kann. So ist es ein bisschen schon auch mit Jesus. Wenn du von Jesus angenommen werden willst, wirst du früher oder später nicht drumherum kommen, auf einen Baum zu klettern. Jetzt nicht im wörtlichen Sinn, also kann ich auch, aber, sondern einfach, du musst deinen Status schon riskieren. Du musst tatsächlich, um Jesus zu begegnen, einen gewissen Stolz herunterschlucken. Du wirst vielleicht nicht mehr auf dem Ast stehen deiner Würde, sondern du wirst auf einem Ast stehen und wirst aussehen wie ein kleines Kind. Mit anderen Worten, in unserer Gesellschaft wirst du vielleicht albern aussehen, aus dem Gesichtspunkt von anderen. Die werden sagen, was, du glaubst jetzt plötzlich an so einen Gott, der diese Welt gemacht hat, ja? Der quasi hier reingekommen ist, als kleines Kind geboren, der große Gott, in einer Krippe, hat sich gegen die Mächte des Bösen angelegt, stirbt am Kreuz und irgendwann ist er auferstanden. Kann man glauben. Das ist manchmal peinlich, wenn man das so in diesem Ton vielleicht sogar hört. Du wirst vielleicht als Intellektueller ein bisschen an die Seite gedrückt werden. Und du giltst dann als nicht gerade aufgeklärter oder reifer Erwachsener. Eher als kleiner, spinniges Kind, das auf dem Baum hockt und mit den Füßen wackelt. Vielleicht. Aber du musst auf einen Baum klettern. Ich denke, das Wichtigste, das uns oftmals abhält, wirklich Jesus zu begegnen, tatsächlich seine Würde zu riskieren. Seine Würde als gestandener Mann oder Frau in dieser Welt. Ich sage nicht, dass es so ist, nur aus der Sicht der anderen. Die sagen, aha. Aber vielleicht andersrum, wenn Zachäus, der reichste Mann in Jericho war, oder einer der reichsten, wenn er das wagt, kannst du das dann nicht auch? Oder bist du der reichste Mann von Wutöschingen? Vom Wutachtal? Oder einer der reichsten? Und selbst wenn du es bist, mach so wie Zachäus. Riskiere deinen Status, riskiere vielleicht auch mal deinen Stolz. Und dann, ihr habt alle so eine kleine Jesus-Figur bekommen. Nehmt die mal in die Hand. Okay, meine ist ein bisschen größer. Stellt euch vor, diese Silhouette hat so ein kleines Geheimnis. Man kann sich in diese Silhouette immer verschiedene Bilder von Jesus irgendwie auch hineindenken. Du sitzt auf deinem Baum und Jesus schaut jetzt nach oben zu dir, nach oben. Er lächelt dir nach oben zu und er sagt zu dir, der du so mutig warst, der du auf diesem Baum sitzt, komm herunter, ich will heute bei dir sein. Er hilft dir vielleicht beim Absteigen und so die Hände nach oben Und er fängt dich vielleicht sehr auf, wenn du runterrutschst. Weil Jesus will unbedingt mit dir heute zusammen sein. Und er gibt dir die Würde wieder zurück, die du scheinbar verloren hast. Aber da kommen wir später noch drauf. Ein zweites, was wir lernen können. Du musst an der Menge vorbei. Eigentlich nochmal der gleiche Text, wo man es nochmal sieht. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Was ist der Grund, warum er überhaupt auf den Baum gestiegen ist? Die Menge. Die Menge ist ein Grund, weshalb Zachäus Jesus nicht sehen kann. Die hatten was dagegen, sie ließen ihn nicht durch. Gut, man kann sagen, Zachäus ist selber schuld. Er war ja ein Schurke. Er war echt ein übler Kerl. Und die Menge? Alles gute, angesehene Leute in Jericho. Bestimmt. Alles gemischt durcheinander. Klein, groß, reich, arm, was auch immer. Aber sie haben fast was miteinander gemeinsam. Es ist eine selbstgerechte, vielleicht auch eine moralische Menge. Und sie sehen auf Zachäus herab, weil sie es sich jetzt gerade leisten kann, und halten ihn klein. Du nicht. Du nicht. In Vers 7 kann man das wunderschön lesen, was sie gedacht haben. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und da merken wir schon, das zweitgrößte Problem, nachdem, dass man seinen Status manchmal nicht verlieren will, sein Ansehen, ist, dass man in einer Welt mit den Christen plötzlich zu tun hat, die manchmal als Menge ganz schön moralisch, selbstgerecht sich darstellen. Manchmal sind es religiöse Menschen. Oder ich sage es mal nochmal anders, Leute, die den christlichen Glauben als Religion dir auch verkaufen. An der Menge kommt er irgendwie nicht vorbei. Es gibt so viele, die das Wort Sünder sehr exklusiv, natürlich beleidigend und unterdrückend irgendwie finden. Du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder. Und da merkt man schon, da geht es nicht darum, denjenigen irgendwie zurechtzubringen, sondern du bist ein Sünder und ich schon lange nicht mehr. Und das nennt man nichts anderes als selbstgerecht. Man schaut auf die anderen herab, die nicht so guten Glauben haben wie ich und die vielleicht auch anders ihren Glauben vielleicht leben oder vielleicht gar keine Ahnung haben. Das ist ja noch schlimmer. Es gibt so viele Menschen in den Kirchen, ich sage jetzt mal nicht, ob da unsere dazugehören oder nicht, aber wo man oftmals merkt, Leute kommen in die Kirche und am liebsten würden sie umdrehen und wieder rausgehen. Vielleicht gehört unsere dazu. Da wird man schon blöd angeguckt, wenn man vielleicht die falschen Klamotten anhat. Und dann macht man vielleicht falsche Dinge. Man bleibt nicht lang genug am Platz sitzen, bevor man sich setzt. Oder sonstige Dinge. Es gibt tausend Regeln, die man irgendwie erfüllen müsste oder sollte. Darf ich so aussehen? Und man kommt manchmal an dieser Menschenmenge nicht vorbei. Ich mache euch echt ein Beispiel. Meine Oma kam zum Glauben, ging dann in Ditzingen in die Kirche. Kirche ist leer. Und sie setzt sich schüchtern zum ersten Mal an die Seite irgendwo hin, um mal einfach in der Kirche zu sein. Und hat sie mir erzählt, und dann kommt plötzlich so eine dumme Kuh, anders können sie es nicht sagen, und sagt, das ist mein Platz. Die Kirche war leer. Die ging nie wieder in die Kirche. Zum Glück hat sie die Kurve auch so gekriegt, ja? Aber da merkt man manchmal, was das ausmacht, diese Menge. Und vielleicht hast du schon manchmal gemerkt, wie man in so einer Menge auch kleben bleiben kann. Es gibt manchmal, wenn du in so eine Gemeinschaft, in eine Glaubensgemeinschaft auch reingibst, da gibt es tausend Regeln, die man irgendwie einzuhalten hat. Das muss man, das macht man halt. Ja? Und da ich zum Beispiel aus einem nullkirchlichen Hintergrund komme, habe ich das natürlich auch recht live miterlebt. Das Beste, was ich bis jetzt erlebt habe, ist schon ein Weilchen her, als ich da zum ersten Mal reinkam, aber es war halt so. Ja? Ich kam ja rein, frisch zum Glauben, war noch eher so rockermäßig unterwegs mit Lederklamotten und allem, kam dann in den schönen Liebenzeller Jugendkreis, ja, und hatte meine Freundin dabei, die natürlich dementsprechend auch aussah. Sie hatte ein schönes Miniröckchen an, schön anliegende Kleider. Klassisch, was man halt so in der 80er so anhatte. Ja, wir haben uns wohlgefühlt. Und dann kam irgendwann mal der Bruder, ja, und hat dann gesagt, Marc, kannst du nicht mal deiner Freundin sagen, sie soll sich anderes Röckle anziehen? Und ich so, wieso? Ja, das belastet mich. Und ich sage, wieso? Naja, also das ist schon, ja, also das sind wir hier nicht gewohnt. Ja? Dann habe ich gesagt, wo ist dein Problem jetzt? Ja, sie könnte ja was anderes anziehen, für, dass es mich entlastet. Ich war damals noch nicht so super christlich unterwegs. Und habe gesagt, na Gott, halt woanders hin, du Depp. Das fand er jetzt auch nicht so christlich. Ja? Aber ihr merkt ein bisschen, zu sagen, hey, natürlich, es gibt tausend, und alles ist auch gut begründet, man kann auch Bibelstellen noch drüber hauen. Aber manchmal ist es eben so, dass man dann tausend Regelungen hat. Und für mich war es immer ganz einfach. Ich hatte ja keine Ahnung von christlichen Regeln. Null. Keine Ahnung. Und wenn mir irgendeiner was erzählen wollte, habe ich gesagt, wo steht es in der Bibel? Ja, das weiß ich gerade auch nicht. Ja, dann schlag mal nach. Ja, ja, ich finde, das ist halt bei uns so. Tatsächlich. Interessiert mich aber gar nicht. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Menge nicht hängen bleiben. Es gibt verschiedene Mengen. Aber das Entscheidende ist, dass ich sage, hey, ich muss schauen, was steht eigentlich in der Bibel drin? Was würde Jesus wirklich, was steht in der Bibel drin, was Jesus gesagt hat? Und nicht an irgendwelchen Dingen hängen, wo ich denke, das sollte meinen, das müsste, sollte so sein, dass ein Christ das tut oder auch nicht. Nimm mal wieder dein Jesus. Kann jetzt wieder ein bisschen anders aussehen. Weil nicht die Menge ist interessant. Die Christen, die sich vielleicht Christen nennen, ich sag's mal blöd, lass die mal rechts liegen. Sondern geh direkt zu Jesus. Nicht die Menge sagt, wo es lang geht, sondern Jesus sagt, wo es lang geht. Jesus ist der, der dich fröhlich begrüßt und zu der gerne möchte, dass du kommst. Das sind vielleicht keine Hände, die nach oben gehen, sondern Hände, die sich dir entgegenstrecken. Und er schaut dir in die Augen, umarmt dich vielleicht zurückhaltend, aber liebevoll. Und er lächelt dir zu. Er hört dir zu. Er sagt wenig. Vielleicht sagt er auch fast gar nichts. Er weiß über alles Bescheid. Und du spürst es auch. Und trotzdem lächelt er dich wohlwollend an. Er verurteilt dich nicht, sondern du spürst einfach seine Liebe. Ohne die Menge. Und das Dritte. Das Dritte, du musst jetzt Jesus nach Hause bringen. Lukas 19, Verse 5 und 6 steht. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus! Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Jesus tut wirklich Erstaunliches. Er bleibt stehen. Wenn ich das bei mir in der Schule erzähle, ich mache ja fast jedes Jahr immer die Geschichte von Zachäus, macht es immer so, der Zachäus, der sitzt auf seinem Ast. Und er kommt näher und näher und näher und geht nicht weiter, sondern Jesus schaut nach oben. Und so muss er sich das wirklich vorstellen. Jesus schaut nach oben zu Zachäus und jetzt kommt der Hammer und er ruft ihn bei seinem Namen. Er sagt, hey Zachäus, komm runter, ich will bei dir heute Gast sein. Wahrscheinlich hat eben Zachäus gedacht, ja, da geht er mir vorbei. Nee, jetzt bleibt er stehen und ruft ihn sogar bei seinem Namen. Also er wusste genau, wer Zachäus ist, der Oberzöllner. Und was sagt Jesus zu ihm dann? Hey, Zachäus, ich weiß, wer du bist. Du bist der Oberzöllner. Du musst dein Leben ändern, denn die Menschen leiden unter dir. Also tu Buße. Sagt er das? Nein. Das wäre nicht Jesus-like. Oder vielleicht sagt er auch, ach du, Zachäus, du hast so viele Menschen Leid angetan. Und weißt du was? Das tut uns alle irgendwie schon sehr weh und es macht uns alle traurig. Und wir sind irgendwie wirklich auch ein bisschen enttäuscht von dir. Zachäus, willst du nicht dein Leben einfach ändern? Um der anderen Willen?
Hätte auch machen können. Hat er aber nicht.
Sondern er hat einfach nur gesagt, ohne zu verurteilen, ohne irgendwelche emotionalen Sprüche loszuwerden, er hat einfach nur gesagt, hey, Zachäus, komm runter. Ich will bei dir heute Gast sein. Mehr nicht. Er will den Kontakt, er will die Begegnung, er will ihn kennenlernen. Er will einfach bei ihm sein. Der große Jesus bei dem schlimmen Zachäus. Und Zachäus hockt auf dem Baum, er sieht es und natürlich klettert er sofort herab und nimmt ihn mit nach Hause. Nimmt ihn mit nach Hause. Und diese Geschichte wird einfach deswegen auch erzählt, so im Gesamtkontext von dem Lukas-Evangelium, dass man irgendwo merkt, dass Gott hier wirklich am Werk ist. Die Menschen, die außerhalb von diesem Häuschen stehen, die dann zum Fenster hereingucken, die sind schon ziemlich, ja, man würde es hart sagen, angepisst. Die würden sagen, boah, hey, der, also dass er grundsätzlich zu dem überhaupt aufschaut, dass er mit dem mitgeht, das ist ja schon Katastrophe. Aber dass er dann auch noch mit dem Essen tut, das ist also wirklich unter aller Kanone. Sie sagen, mit dem kann man nicht. Jesus sagt, er ist ein Sohn Abrahams. Ein Kind Gottes, ein Mensch, der Gott am Herzen liegt. Manchmal kriegt man es nicht zusammen. Und doch ist es so. Und da ist schon die Frage, wünschen wir uns nicht alle das doch aus selber? Eine tiefe Begegnung mit Jesus, dem Sohn Gottes. Dass du ihn mit nach Hause nehmen kannst. Egal, wie es in deinem Lebenshaus daheim aussieht. Dass er einfach bei dir Gast ist. Sein Herz mit dir teilt, dir zuhört, Zeit mit dir verbringt, dich versteht. Einfach mit dir seinem unendlich geliebten Kind einfach Gemeinschaft haben. Wenn da nicht diese Masse wäre. Nö, das geht nicht. Und unser religiöses Bild passt es nicht. Die haben gedacht, Lukas 19, Vers 7, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das ist doch ein Fresser, das ist doch ein Weinsäufer. So haben sie Jesus dann auch genannt. Er liebt das Leben, er konnte es genießen. Das ist alles, was man eigentlich doch als guter Jude nicht macht. Und der Jesus, den interessiert es nicht, was die Masse so denkt. Und die Leute sind empört. Gut, versteht man im gewissen Sinn, der Zöllner war natürlich auch ein schlechter Beruf. Und Jesus hat die Taten sicherlich auch nicht gut geheißen. Und trotzdem will er eben diesen Zachäus kennenlernen. Was dann in den nächsten paar Stunden passiert, das weiß man so leider gar nicht. War es doch das, was Jesus vielleicht doch gesagt hat? War es einfach seine Herzlichkeit, sein Interesse an ihm? Auf jeden Fall passiert Folgendes. Irgendwann mal im Laufe dieses Nachmittagsabends, Lukas 19, Vers 8, Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Er gibt die Hälfte seines Geldes den Armen und derjenige, die er beim Zoll betrogen hat, das Vierfache zurückbezahlt.
Wer hat das letzte Mal von euch das gemacht? Die Hälfte von seinem Besitz. Nichts mit Zehnter und so. Ja? Schon mal 50% weg. Gut, er hatte sicherlich viel, aber dann war es auch viel, was er weitergegeben hat. Zachäus verändert sein Leben von Grund auf und er will alles wieder gut machen, was er irgendwie falsch gemacht hat. Ohne große Bußpredigt. Ihm tut sein Verhalten einfach leid. Er bereut es und er will alles wieder in Ordnung bringen. Ein innerer Wandel mit ganz praktischen Folgen. Du kannst jetzt vielleicht zum dritten Mal deinen kleinen Jesus nehmen. Und dann sieht er sich Jesus vielleicht wieder ganz anders aus. Jesus, der seine Hände über dir ausbreitet, dich anschaut und sagt, für dich. Er ist für dich. Ich bin für dich, Zachäus. Ich segne dich. Und er spricht Gutes über dir aus. Diese segnenden Hände, vielleicht legt er sie sogar auf deinen Kopf. Seine vorauseilenden Liebe bekommt über dich. Und die Prioritäten verändern sich plötzlich. Was vorher wichtig war, verliert plötzlich an Wert. Und das, was vorher vielleicht wertlos war, bekommt ein neues Gewicht. Du lässt Belastendes los und du gibst plötzlich gerne, weil einer dasteht, der dich segnet. Ist das nicht unglaublich, was dieser Jesus mit dem Zachäus gemacht hat? Ich habe mir natürlich dann noch ein bisschen weiter Gedanken gemacht. Wenn der wirklich so viel Geld gegeben hat und er ja so viel Geld hatte, was hat das eigentlich mit Jericho gemacht? Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht am nächsten Morgen. Alles steht auf, aber irgendwie hat sich alles verändert. Jesus hat eine clevere Wahl getroffen. Er hat die gewaltige Kraft von der Liebe Gottes an ihn, an Jesus Christus, einfach demonstriert. Auf der anderen Seite ist er ja ein wichtiger Mann in Jericho. Und was passiert dann? Tag 1? Vielleicht steht er irgendwo in der Bibel drin, aber es ist auch nicht so kompliziert, das Spielchen auch weiterzudenken. Vielleicht findet ein Familienvater Geld im Briefkasten. Geld, die er an der Zollstation hätte normalerweise liegen lassen müssen. Oder hat liegen lassen müssen. Und jetzt hat er plötzlich Geld in seinem Briefkasten, wenn es sowas früher damals gab. Und jetzt kann er vielleicht die Operation für seine Frau bezahlen. Der kleine Handwerksmeister findet vielleicht einen Scheck von der Tür, wenn es sowas gab. Und die er Zachäus irgendwann mal in den Rachen gestopft hat. Und er weiß gar nicht, was er jetzt mit dieser ganzen Kohle vierfach zurückbekommt. Jetzt kann er Material kaufen. Er kann produzieren und er kann seine Ware wieder verkaufen. Und der Gemüsehändler, der kommt in die Stadt, sein Wägelchen, und denkt sich, oh nee, da steht der Zachäus. Da muss ich jetzt wieder horrend den Zoll zahlen und kriege mein Gemüse fast nicht mehr los. Und er erschrickt dann. Und der Zachäus vielleicht ihn nur anlächelt und sagt, nur so und so. Hä? Wenn ich so wenig Zoll bezahlen muss, herrlich. Und dann gibt es vielleicht schon einen Domino-Effekt. Weil da kommt auch die alleinerziehende Mutter, die zum Markt kommt, hoffnungslos und denkt sich, oh, hey, für ein paar Äpfel, für ein bisschen Gemüse muss ich jetzt wieder ewig viel bezahlen, weil der Zoll so teuer ist. Und sich die Zöllner alles in die Tasche stecken. Und dann kommt sie zu dem Gemüsehändler und dann, das ist witzig, wenn man sich so reindenkt, ja? Und dann kostet es nur die Hälfte. Und sie kann alles für ihre Kinder kaufen. Es ist Fantasy, stimmt. Und trotzdem bewegt es mich. Genau so kann Jesus unser Leben verändern. Und ich könnte euch jetzt auch Geschichten aus meinem Leben erzählen oder ihr könnt aus eurem Leben Geschichten erzählen, wie Jesus nach und nach Leben verändert. Und in Jericho war es vielleicht dann so, dass sie sich dann abends im Gasthaus getroffen haben. Und da haben sie geredet am Stammtisch. Und haben dann gesagt, hast du das mitgekriegt von dem Zachäus? Also das ist ja unglaublich. Ja? Also was ist da passiert? Was ist das für ein Jesus? Der ist ja total verrückt, oder? Wie geht sowas? Was haben wir an den Kerl hingequatscht? Nichts hat er gemacht. Und einmal kommt Jesus, Zachäus nimmt ihn mit heim und er verändert ihn komplett. Warum hat Jesus das getan? Und das können wir in der Bibel eben auch nachlesen. Das können wir nachlesen. Was war seine Hauptmotivation? Ich sag's mal hart, für was er eigentlich überhaupt auf die Welt kam. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was oder wer verloren ist. Was war eigentlich da mit Zachäus? Auch das Spielchen habe ich mir mal überlegt und habe mir gedacht, vielleicht ist er am späten Abend nach einem Tässchen Tee zu seinem Maulbeerbaum gelaufen, hat da schon Messer rausgeholt, sein Sackmesser, und hat ein Datum reingeritzt. Vielleicht. Und hat sich gedacht, ich habe zum ersten Mal gut schlafen können. Und das habe ich diesem Jesus zu verdanken. Zum allerersten Mal. Deswegen ist echt die Frage für dich heute, die du heute Morgen in Gottesdienst gekommen bist. Willst du diesem Jesus auch begegnen? Willst du, dass er dich annimmt, so wie du bist? Ohne Bußpredigt, Strafpredigt oder emotionales Gesäusel. Sondern einfach nur an der Menge vorbei. Auf dem Baum musst du klettern. Stolz kannst du verlieren. Aber der Jesus, der wartet schon unten auf dich. An der Menge vorbei, egal was die Christen oder die Sonstigen irgendwie manchmal aussagen, die Religiösen ganz gescheiden. Vergiss es einfach. Rechts vorbei, und Jesus wird dich persönlich annehmen. Und dann kannst du deinen Jesus mit nach Hause nehmen. Und er wird dich segnen. Wen bringst du heute mit nach Hause? Lasst euch jetzt ein paar Sachen durch den Kopf gehen. Ich werde nachher auch fragen, ob du dein Leben Jesus wirklich anvertrauen willst. Ich kann euch jetzt schon versprechen, dazu müsst ihr auf den Baum klettern.